Da der Lindenstraße offensichtlich unsere Emotionen auch egal sind, können wir hier auch Kuchen essen bei der Aufnahme. Weil dann ist mir auch alles egal.
Der Lindenstraße sind deine Emotionen nicht egal.
Findste.
Das kann man ihr nur wirklich nicht vorwerfen. Ganz im Gegenteil.
Liebe Hörer, herzlich willkommen zu Eiter. Zu Eiter. Mir fallen nur noch die schlimmsten Sachen auf der Welt ein, weil ich gerade schon wieder Lindenstraße gucken musste. Ich reihe nur noch, mein Gehirn springt immer automatisch zum Worst Case. Zur neuen Folge, zu einer weiteren Ausgabe von Meine Freundin hasst die Lindenstraße. Heute Teil 2, aber Folge 3 und 4. Oder wie ich sie nenne, die Lindenhasse.
Die Lindenhasse?
Ja.
Was nennst du so, die unsere Serie oder die Folgen 3 und 4? Oder ich habe nicht verstanden, was das?
Die Serie an sich.
Ah ja. Ach so, jetzt verstehe ich es erst, wegen Straße. Ja gut, Straße müsste es ja eigentlich dann eigentlich
ja heißen. Ich sag auch gerne die Lindenhase, es ist mir egal. Es ändert nichts an meinem Haas. Und wie immer freue ich mich, dass ihr da seid. Ich freue mich nicht, dass ich es sehen musste. Und viele von euch mögen vielleicht denken, ja, das ist so witzig, da haben sie jetzt diese zwei Personas und so, dadurch ergibt sich auch so eine witzige Dynamik, aber ich habe so lange das vor mir hergeschoben, dass ich das wieder gucken muss, weil ich das wirklich, ich habe richtig, richtig hart keinen Bock drauf, dass wir es jetzt an dem Abend aufnehmen und geguckt haben und morgen früh um 7 muss es veröffentlicht werden. Ich habe mich bis zur letzten Minute davor zurückgewunden.
Ja. Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Auch heute wird es wieder sehr interessant, denn wir haben die dritte und vierte Folge der Lindenstraße geguckt. Also von irgendwann Mitte Dezember 85 muss die Ausstrahlung gewesen sein. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein.
Müssen wir jetzt irgendwie zusammenfassen, was da gerade passiert ist letztes Mal oder nee?
Letztes Mal? Achso, ja. Du willst einen Rückblick?
Nee, weiß ich nicht. Müssen wir das? Ich wüsste den auch gar nicht mehr so richtig.
Nö.
Ach, okay. Müssen wir springen ja später eh in den Folgen.
Man kann es ja eh dann auch hören. Also derjenige, der wissen will, was in den letzten beiden Folgen passiert ist, kann jetzt einfach die letzte Folge Meine Freundin hasst die Lindenstraße hören. Ist doch schön. Wir warten hier so lange, bis ihr fertig gehört habt. Mhm. So, jetzt habt ihr fertig gehört.
Ich habe gerade vorne ein Stück Kuchen. Oh, der ist mir zu sahnig.
Was hast du denn da gegessen? Den Käsekuchen?
Raspberry Cheesecake.
Ah, ja.
Ich mag ja Cheesecake, aber der ist ja, der ist irgendwie.
Okay, also nach der Lindenstraßenkritik auch noch eine Kuchenkritik?
Allerdings. Lebenskritik muss ich hier gleich mal anbringen. Also wir steigen ein. Folge 3.
Die Absage hieß die Folge.
Die Absage, die ich ihr gerne erteilt hätte, aber leider nicht durfte. Steigt ein mit, dass Frau Beimer, Mutter Beimer, Spiegelei in einem Topf macht. Und da war ich ja schon wieder, lost. Was passiert da? Warum macht sie sich zwei Spiegeleier in einem Topf?
Das war eine hohe Pfanne.
Also so, jetzt hole ich euch mal ein ganz kleines bisschen hinter die Kulissen, Backstage schreien und erzähle euch, dass Nils, als die Szene kam, gesagt hat, warum macht die Spiegeleier in einem Topf?
Naja,
und stimmt. Jetzt plötzlich
gibt
es hier die große,
Pfannenfeedback. Den Topf schult sich mir nicht an, weil ich nämlich, als die Kamera zurückgezoomt ist, noch den langen Stiel gesehen habe und dann gesagt habe, das ist eine hohe Pfanne.
Stimmt, wir haben ja gar keine Töpfe, die einen Stiel haben. Habe ich vergessen. Die nenne ich ab jetzt Pfannen. Gib mir mal die Pfanne, damit ich darin Nudeln kochen kann.
Die einzigen Töpfe mit Stiel, die wir haben, sind die Kasserolen. Aber das ist ja wieder was ganz anderes, weil da ist der Stiel ja ungleich länger im Gegensatz zum Topfradius.
Okay. Dann geht's jetzt mal weiter. Daraufhin setzt sich Mutter Beimer an den Tisch und ist sehr aggressiv in einem Self-Fat-Shaming-Modus. Hat sie das Bild vor sich liegen, was Klausi gemalt hat, auf dem sie sich zu dick findet, starrt drauf und isst aggressiv diese zwei Spiegeleier.
Ja, guckt wahnsinnig böse dabei. Und hat einen Pullover an, einen gestrickten Pullover, auf den irgendwie eine Latzhose gestrickt ist oder irgendwie sowas.
Ich dachte, hatte sie nicht einfach eine Schürze um?
Ach, das war eine Schürze. Das sah so komisch aus alles.
Ich habe übrigens was vergessen.
Was denn?
Diese Folge ist Featuring.
Ah ja, Featuring.
Featuring habe ich vergessen. Genau.
Featuring.
Folge 3 der Lindenstraße namens Die Absage. Featuring über Emanzipation. Brumborium. Wahnsinnig viel beunruhigender Musik. Und Betrug am Fiskus.
Dass du dir Brumborium aufgeschrieben hast?
Ja, sogar zweimal.
Du hast es dir zweimal aufgeschrieben?
Mhm. Einmal als Featuring und einmal als Situation.
Ah ja, verstehe. Das macht natürlich Sinn.
Ja. Ja, sie ist wirklich immer noch wahnsinnig wütend, dass Klausi sie zu dick gemalt hat auf diesem Bild.
Ja.
Und als ihr Mann nach Hause kommt, kriegt er das natürlich auch dicke um die Ohren gehauen. Und sie sagt, da sollen wir mal gucken, was da für ein großes Brumborium drumherum, weil es ist quasi der Sparkassenfotograf hat sich angesagt,
ja,
um die Story zu bringen.
Ja.
Und als sie sich dann quasi versucht, ihrem Mann zu erklären, was quasi passiert, sagt sie, das musst du dir mal plastisch vorstellen. Und wir wissen ja alle, dass Willi Tenner oder wie der heißt, so sieht er zumindest aus, Hans, sich bisher Sachen immer nur zweidimensional vorstellt. Und deswegen ist es wichtig, dass sie ihm diesen Rat gibt, dass er sich diese Sache plastisch vorstellen muss.
Also bei Hans wird man innerhalb dieser Folge heute von uns auch noch lernen, dass er tatsächlich sehr zweidimensional denkt. Aber ja, Helga ist da irgendwie, die hat das Gefühl, dass er nicht so richtig nachvollziehen kann, was sie so wurmt.
Ja, ich finde es auch wirklich cool, dass wir hier seit mehreren Folgen mit diesem Topic dealen müssen, dass sie sich zu dick auf einem von einem Kind gemalten Bild findet und dass sich das auch mit beunruhigender Musik durchzieht. Ich hoffe, dass wir noch sehr, sehr viele Folgen an diesem Sparkassen-Malwettbewerb hängen.
Ich glaube nicht. Das war ja auch erst in der letzte Folge und diese Folge.
War das nicht, ging es nicht schon in der ersten los?
Nee, ich glaube, ist in der zweiten.
Naja, auf jeden Fall sind wir danach im Hausflur,
ja,
wo die beiden Fitness, die Mama und die Tochter.
Henny und Tanja Schildknecht.
Genau, die kommen vom Joggen zurück.
Mhm.
Und wie sich rausstellt, sollte vielleicht die Mutter in den Sport gehen, weil sie zuckt überhaupt keine Miene.
Ja.
Sie zuckt keine Miene übrigens, ja, das ist ein Spruch. Ich passe mein Vokabular und meine Sprüche nur einfach an die Realität,
klar,
der Lindenstraße
absolut
an.
Absolut richtig.
Und die Tochter erhängt sich fast im Hausflur, weil, ja, sie nicht mehr kann.
Ja, die Tochter ist richtig im Eimer.
Ja, und aber auch ihre Haare sind klitschnass,
ja,
also so wie nach dem Duschen.
Ja.
Und die Mutter ist noch super frisiert und so, ach naja, wieso, war doch gar nicht so schlimm und so.
Ja.
Und ich denke mir, hä, warum ist sie denn nicht die Spitzensportlerin?
Also
oder meinst du, es hängt schon mit der Sache später zusammen?
Nee, ich glaube, es liegt daran, dass ja Tanja trainiert, wird ja darauf trainiert, Tennisstar zu werden. Und wenn die Mutter mit ihr laufen geht, dann lässt sie die bestimmt irgendwie, keine Ahnung, am Baum im Wald irgendwie nochmal ein paar Klimmzüge machen oder irgendwie ein paar Extra-Runden drehen oder so. Und muss das, sie, die Henny, die Mutter Schildknecht, ist ja auch Lehrerin von Beruf. Und ich glaube, so geht sie auch mit ihrer Tochter um. Ich glaube, dass sie die richtig, richtig antreiben wird und richtig triezen wird. Und
ich finde es so gut, dass, und das erklärt mir auch viel in dem gemeinsamen Leben, was ich mit dir führe, wie du so Situationen, die einfach nicht logisch sind, dir versuchst, logisch zu erklären, indem du in den Hintergrund wahnsinnig viele Nebenerzählstränge ein. Naja. Ja, das war bestimmt so, dass die Mutter dann einfach auch sehr langsam und die hat die dann Einzelrunden geschickt. Also uns wird suggeriert, dass sie zusammen joggen waren.
Das Erste, was man im Drehbuch schreiben lernt, ist, zum spätestmöglichen Zeitpunkt einer Geschichte einzusteigen. Und das ist natürlich etwas, was die Lindenstraße schon ab Folge 1 perfekt beherrscht.
Absolut. Ich glaube, dass diese Geschichte 20 Jahre vor dem passiert ist, was wir sehen, und wir jetzt einfach nur noch, irgendwer hat vergessen, die Kamera auszumachen. Da stimme ich dir zu. Da
und,
sind sie sehr spät eingestiegen.
Und deswegen muss man ja nicht zeigen, wie sie mit ihr dreimal um den Block läuft und sie 5 Extra-Runden drehen lässt, weil wir wissen, dass Henny Schildknecht so eine super ambitionierte Mutter ist, die will, dass ihre Tochter Spitzensportlerin wird, die will, dass Tanja der neue Tennisstar wird und die will auch, dass alles dafür getan wird, dass Tanja der neue Tennisstar wird. Das ist ja auch die Geschichte, um die es gleich dann noch gehen wird, die ja in der letzten Folge schon so, glaube ich, sogar der Cliffhanger war, weil sie unbedingt wollte, dass eine Reporterin kommt, um ein Porträt über Tanja zu machen.
Genau, und der Vater hat gesagt, die kommen hier nicht ins Haus.
Genau, Vater Franz hat gesagt, passiert auf gar keinen Fall. Und daher wissen wir, das ist so eine, wie nennt sich so eine Supermom, so eine so eine Soccer-Mom oder so. Die will das unbedingt. Und deswegen ist es auch nicht für mich jetzt als Zuschauer nicht undenkbar.
Aber für mich als Zuschauer.
Ja, aber keiner guckt es. Es guckt ja niemand so hassend wie du.
Das stimmt. Zumindest nicht so oft. Also.
Und zweimal dann, bisher.
Ja. Zweimal zu viel. Das, danach sehen wir das kleine Kind, was sich immer Schokolade im Briefkasten versteckt, ja, und offensichtlich nach wie vor die einzige Person in dem Haushalt ist, die an den Briefkasten
geht. Aber ich habe gerade eben mal genau hingeguckt und ich habe das Gefühl, das ist ein toter Briefkasten. Und damit meine ich nicht den aus der Agentensprache, wo man dann so geheime Orte hat, wo man sich Nachrichten übergibt.
Ja, das hat keiner so verstanden.
Yps-Leser haben das so verstanden. Wir bei uns war damals der tote Briefkasten das Nummer 1 Agentensynonym. Aber ich glaube, das ist, da steht nämlich kein Name dran in dem Briefkasten, in dem sie ihre Schokolade gebunkert hat. Ich glaube, sie hat da heimlich irgendwie eine Briefkastensache für sich herausgefunden.
Und Else Kling will sie erpressen, aber sie erpresst sie zurück und sagt, erzähl es ruhig meinen Eltern, dann erzähle ich ihnen, dass du hier alle Postkarten liest.
Und das ist doch ein ganz schön cleverer Move für so ein junges Mädchen.
Ich finde auch, das ist die erste, die dann so Drops Mike-mäßig endlich mal dieser alten Tante da mal einen von Latz gibt.
Ja.
Aber also wenn es so weitergeht mit Else Kling, gehe ich davon aus, dass sie einfach in der nächsten Folge umbringt. Also, weil wenn die ist ja sehr evil und dann wird sie wahrscheinlich mal in die Wohnung gehen mit ihrem Rattengift und wird dem Mäuschen mal was ins Porridge machen.
Ich würde sogar behaupten, dass Else Kling wahrscheinlich auch Kindergift hat.
Stimmt. Das ist ein ganz kleines Skelett auf der Flasche.
Oder dass sie da
auf der Flasche
vergiftete Schokolade in den Briefkasten steckt oder sowas.
Die ist echt evil, ne?
Ja.
So krass.
Super evil.
Wie oft auch nochmal betont wird, dass sie ja auch Nazi ist.
Ja.
Finde ich auch sehr, sehr gut.
Ja.
So, dann sind wir in der Situation, wo die Mutter, die Fitnessmama Henny,
ja.
Henny und Tanja,
Henriette, genau.
Sind bei sich zu Hause und Tanja geht's nicht gut.
Na.
Wir denken erst, es ist noch vom Joggen, aber sie ist schlecht und ihr ist einfach, sie hat Kopfschmerzen und so, ihr geht's einfach nicht gut. Und dann legt sie sich ein bisschen hin, während die Mutter ihren Evil Plot erklärt, dass sie das andere Kind und den Vater über Nacht weggeschickt haben, damit sie doch heimlich dieses Interview, der Cliffhanger von letztem Mal.
Ich finde es auch so krass, wie außer Atem, Tanja ist in der Wohnung, im Dialog mit ihrer Mutter, hechelt sie noch die ganze Zeit.
Total,
so,
kann sie überhaupt nicht bewegen.
Man
aber ist es vielleicht doch von der, weil stellt sich später raus, dass sie eine Allergie hat, kommt es vielleicht doch auch daher?
Aber dann bist du doch nicht außer Atem, sie ist ja total verschwitzt und ist die ganze so, also dass ich fast hyperventiliert habe, als ich das gehört habe und mir Sorgen gemacht habe um Tanjas und meinen Kreislauf.
Ja.
Das fand ich schon
etwas. Und wir beide sind ja, was viele nicht wissen, weil wir es optisch verbergen, Hardcore-Jogger.
Ja. Aber ich fand es slightly overacted. Ja. Das ist natürlich bei einem jungen
Mädchen.
Vor allem,
weil man nach dem Joggen auch wirklich nicht noch, also man kann sehr, sehr fertig und erschöpft sein, aber nicht anderthalb Stunden lang.
Eben.
Das und irgendwann trocknet so ein Haar auch wieder. Ja, genau, aber das habe ich hier auch zu stehen, warum stirbt das Joggingkind fast? Ja, mit den Namen, ich möchte mich einfach mit denen gar nicht so engen.
Ja.
Ich will eine gewisse Distanz haben.
Irgendwann wird es passieren. Irgendwann kriegen sie dich.
Ja. Dann kam eine Szene, die ich nicht verstanden habe, wo ich mir erhoffe, dass du mir die erklärst.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch überhaupt nicht daran interessiert bin.
Okay, shoot me.
Ja, also das aber für die Hörer. Ja, erklär's halt klar. Für die Hörer. Was hat das von dem Opa geschrieene Telefonat zu bedeuten? Es wird ein Opa in den Hausmeisterraum gerufen, weil jemand für ihn angerufen hat.
Genau.
Der geht an das orangene Kindertelefon und schreit ab da an gefühlte 2,5 Stunden in dieses Telefon. Ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es ging.
Also, das waren ja die Nachbarn von den Klings, also die unten auch, das andere ältere Ehepaar, das da wohnt. Mhm. Und
die haben kein Telefon.
Nee, die haben kein Telefon und es war ja auch früher, also so noch in den 60ern, 70ern gang und gäbe, dass es irgendwie ein Telefon im Haus gibt.
Aber die oben haben doch Telefone.
Ja, das sind ja auch moderne Familien, aber die unten beiden sind ja alte Familien. Die haben dann keinen eigenen Anschluss und dann telefonieren die dann auch von da. Er sagt ja auch am Schluss des Telefonats, sagt er, was schulde ich dir? Und dann sagt er zu ihm, na, du wurdest doch angerufen, du musst gar nichts zahlen. Also da sieht man auch, dass die mit Telefon auch gar nicht so ist, ihnen nichts. Ist so moderne Technik sozusagen.
Ja.
Tatsächlich habe ich auch nicht hundertprozentig akustisch einfach verstanden, um was
ja,
es in
diesem Telefonat
ging.
Ja, und da haben wir ja jetzt gerade nur eine halbe Stunde gebraucht.
Weil der die ganze Zeit geschrien hat, aber so sehr bayerisch.
Ja, man hat den nicht gut verstanden, ne?
Das ist so der Bestatter-Ehemann, genau. Aber das war auch gar nicht so wichtig, weil die Szene sich auch bildlich sehr gelöst hat, denn hinter ihm, anscheinend weil er irgendwas klären wollte, stand zufällig Siggi. Siggi, der von dem Pärchen, die wir als erstes gesehen haben, die oben eingezogen sind in die Lindenstraße. Und Siggi, wissen wir ja, arbeitet beim Zoll und hat irgendwie da gerade Ärger. Weil ihm Veruntreuung vorgeworfen wird und er ist so ein bisschen so, also man weiß, er will da jetzt natürlich irgendwie seinen Job behalten, da so ein bisschen glänzen und so. Und man merkt ihm an, dass er checkt, dass in diesem Telefonat so ein bisschen was läuft. Also gar nicht so dramatisch, weil der Opa telefoniert da und redet irgendwie über den Honig, den er da unten an der Haustür verkauft. Aber der Blick von Siegfried sagt, wo Siegfried glaubt, der ist da einer Sache auf der Spur. Und dann geht der Opa eben auch, dann kam eben nochmal mit dieser Dialog mit dem alten Klingen über die Kosten des Telefonats und ist dann weg und zurück bleibt ein Siggi mit eiskaltem, vernichtenden Blick. Und das war eigentlich das Wichtige an dieser Szene. Dass wir sehen.
Siehst du, ich habe den ängstlich interpretiert. Also den Blick.
Ja. Nee, das war ja so sehr,
also so
sehr lauernd. Er stand ja auch immer so halb hinter der Tür und hat da so mit seinem hochgeschlagenen Kragen dem Opi beim Telefonieren zugehört.
Der hat bestimmt da irgendwas, der ist doch nicht ganz knusper, der Siggi.
Nee, das werden wir ja heute auch noch ordentlich feststellen in der Folge.
Echt?
Dass Siggi nicht ganz knusper ist?
Da habe ich irgendwas nicht mitbekommen.
Siggi? Der Mann von Elfi?
Mhm. Ach so, ja, stimmt. Ja, ey Leute, ich versuche das wirklich so schnell wie möglich immer wieder aus meinem Gehirn hinten runterfallen zu lassen, aus dem Wissenstisch, der in meinem Gehirn steht.
Aber wir haben das vor einer halben Stunde gesehen.
Mhm. Ja. So, nächste ja. Szene ja. ist bei den Beimers zu Hause. Mutter Beimer hat sich ihr Korsett angezogen ja. und ich sehe ihre Nippel. Ja. Wir wissen also, Instagram hätte diese Folge gelöscht.
Ja, das stimmt. Oder zumindest irgendwie 3 Tage vorher und 3 Tage nachher gezeigt.
Ja.
Das ist aber was, wo ich, was ich so aus der Lindenstraße kenne, dass die sehr, da sind, werden halt Alltagssituationen gezeigt. Deswegen ist da jetzt auch Nacktheit nicht irgendwie die Sache oder so.
Ich bin nie nackt im Alltag.
Ja. Und deswegen haben die da nie so ein Brumborum drum gemacht. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass da damals tatsächlich die Presse auch gesagt hat, so, das ist schon krass, was man hier am Vorabend gezeigt bekommt.
Ja. Und aber sie versucht quasi für den Fototermin mit der Sparkatze sich besonders schlank anzuziehen. Das ist sozusagen die Idee dahinter.
Da trägt sie so einen sogenannten Liebestöter.
Ja, das stimmt. Meine ja. Liebe ist jetzt tot. Und was mir in der Szene auch nochmal aufgefallen ist, dass andauernd in Szenen, wo die harmlosesten Sachen passieren, eine wahnsinnig dramatische Suspense-Musik läuft. Das macht mich echt fertig in der Serie. Weil dadurch kriegt alles so ein, aber so eine Creep-Musik. Dadurch ja. kriegt alles so ein,
ja.
also auch so Szenen, die wirklich total harmlos sind. Aber dadurch wirkt jeder Mann so leicht rapey und jede Frau aber auch so leicht, hat so einen Mörder-Vibe. Also wie auch zum Beispiel die Mama von der Tanja, also ja. die Henny. Ja. Die wirkt die ganze Zeit so, wie sie auch guckt und wie sie manchmal spricht, als würde sie ihren Mann auch dafür umbringen.
Ja, das tatsächlich, das ist mir jetzt auch mal aufgefallen. Die Inszenierung ist versucht natürlich, größtmögliche Spannung rauszuholen, aber vergaloppiert sich da manchmal ein bisschen in diesen frühen Folgen und versucht ein Drama irgendwo rein zu inszenieren, wo eigentlich keins wäre.
Ja, und dadurch wirken manche Szenen so super merkwürdig. Also ja. so ein bisschen so, also man versucht dann da auch was reinzuinterpretieren wegen der Musik,
ja.
was dann am Ende gar nicht, nö, da hat ihr einfach nur gesagt, wie spät es ist. Es ist 14 Uhr. Ja, danke, ciao. Es ist einfach sehr verwirrend.
Es gibt halt diese Szene, weil ja dann Tanja geht's gar nicht gut und sie liegt krank im Bett und so und es ist ja auch schon dunkel draußen, wir sind mitten im Dezember, genau. Es ist Nachmittag, kein Licht in der Wohnung und so.
Ich dachte halt genau, dass es nachts
beziehungsweise
ist.
Tanja liegt in ihrem dunklen Zimmer und schläft. Und
die versucht liegt doch einfach auf der Couch im Wohnzimmer.
Oder auf der Couch und versucht irgendwie sich auszukurieren und dieses, weil es ihr nicht so gut ging nach diesem Training und es ihr immer schlechter ging. Und liegt dann da und versucht irgendwie zu pennen und so. Und dann kommt Henny rein, um nach Tanja zu gucken. Aber das ist so inszeniert, dass die Tür aufgeht im dunklen Zimmer. Man sieht den Lichtschein aus dem Flur ins Zimmer fallen und dann den Riesenschatten von Henny auf Tanja fallen, die dann so ganz langsam an Tanja ranschreit. Also in jedem anderen Film wäre das jetzt die Mordszene gewesen.
Ja, absolut. Aber jedes Mal, wenn Tanja zu sehen ist, wäre das in jedem anderen Film die Mordszene gewesen.
Das ist so ein bisschen, da denkt man echt so, da hat aber jemand, da war jemand sehr ambitioniert in der Inszenierung. Das ist ja, glaube ich, die ersten Folgen sind ja sogar noch von Geißendörfer selbst inszeniert. Und da war es so, da hat er echt so leicht, da ist so ein bisschen durchgegangen.
Vor allen Dingen auch, was du einerseits sagst, dass die Lindenstraße immer versucht hat, auch einfach so einen Alltag darzustellen, was ja eigentlich eine total gute Idee ist. Wobei ich dann andererseits wieder denke, okay, Alltag habe ich in meinem Alltag. Also ich habe nie so gerne, ich weiß, das ist ja einfach eine Geschmackssache, aber ich habe nie so gern Dinge geguckt, die auch im Alltag, also weil das finde ich auch, ich hasse das, wenn ich schon eine Kritik für einen Film sehe, besonders realistisch und ich so, ja, geil. Also besonders realistisch habe ich ja jeden Tag. Ich, deswegen liebe ich halt Herr der Ringe und Harry Potter und so, weil ich mag es halt besonders unrealistisch.
Ich glaube, man darf nicht Alltag und Realismus miteinander verwechseln.
Vielen Dank. Das ist ein Lifehack von Nils Buckeberg, Leute, nochmal. Man darf das nicht verwechseln. Er wird uns jetzt live erklären, warum das eine Gefahr ist.
Die Lindenstraße hat ja nicht den Anspruch, dokumentarisch zu sein. Die Lindenstraße hat nicht den Anspruch, wahres Leben abzubilden, sondern die will schon spannend sein. Es geht schon darum, dass die, nicht umsonst ist die Musik der Lindenstraße so, wie sie ist. Nicht umsonst gibt's diese dramatischen Streichersatz am Ende jeder Folge.
Aber es sind doch alles totale Alltagssituationen. Ich meine, jeder in dem Haus ist ein Psychopath.
Ja, eben.
Aber.
Weil's spannender ist. Sie versucht einen Alltag abzubilden. Also sie versucht so auszusehen, wie die Menschen ihr Leben kennen. Sie hat versucht, deswegen sieht man Helga Beimer irgendwie im BH und die Nippel durchblitzen und so, weil das normal ist, wenn eine Frau sich irgendwie ein BH anzieht, dass man das auch sieht und so. Und das versucht sie tatsächlich abzubilden. Aber innerhalb dieser Abbildung versucht sie natürlich extrem dramatisch zu sein, weil sonst wäre es ja langweilig. Sie versucht natürlich.
Aber im Moment macht sie das halt ausschließlich mit Musik und nicht mit.
Stimmt aber nicht.
Ja, das stimmt. Okay, okay.
Das stimmt nicht. Aber eben, wie gesagt, zum Beispiel diese Szene mit Henny und Tanja, die da auf der Couch liegt und so, das ist halt so überinszeniert und da könnte man jetzt tierisch viel reininterpretieren, da könnte man jetzt sagen, so ja, da geht's um den Schatten, der Mutter fällt auf das Kind und so, bla bla. Weil was man ja auch nicht vergessen darf, ist, der Geißendörfer kam ja vom Kino und der hat ja das 70er-Jahre-Kino Deutschlands extrem mitgeprägt mit wichtigen, großen Filmen. Und
dann die Lindenstraße gemacht.
Und dann hat er die Lindenstraße erfunden, weil er immer sehr interessiert war an der Geschichte, an den Geschichten, die Deutschen so zu bieten haben oder die man in Deutschland erzählen kann.
Aber warum,
oder die für Deutschen spannend sein.
Warum hat er eigentlich, weil die Lindenstraße spielt ja in Bayern, also in München und wird ja in Köln gedreht.
Genau.
Warum eigentlich? Warum hat er denn nicht, wir sind ein Kölner, mache ich eine Kölner Familie, also ein Kölner Milieu, also nee, nicht Milieu, aber
na,
Kölner.
Ja, ich verstehe schon.
Weil das so auch, die haben auch einen witzigen Dialekt.
Mhm. Gute Frage.
Vielen Dank, Dankeschön.
Ich weiß gar nicht, vielleicht kommt er aus München, das weiß ich nicht so genau. Und der WDR, man muss sagen, dass zu der Zeit auch der Bayerische Rundfunk hätte die Lindenstraße niemals produziert. Der Bayerische Rundfunk war immer die strengste, schlimmste Station der ARD.
Nippel auch, da wäre jetzt nie Nippel gegeben.
Niemals. Der Bayerische Rundfunk hat sich paar Mal es gab damals eine Satiresendung Scheibenwischer von Dieter Hildebrand, wenn man das heute sehen würde, also wenn das jemand zeigt, der Mario Barth lustig findet, der würde da einschlafen, so in etwa. Es war halt sehr politisches Kabarett und so. Und das war dem Bayerischen Rundfunk, der fand das manchmal so unverschämt, dass die aus der Ausstrahlung ausgestiegen sind. Dann wurde das in Bayern nicht ausgestrahlt. Okay. Und das war auch noch so in den 80ern so. Also die waren wahnsinnig streng und bei denen wäre die Lindenstraße komplett undenkbar gewesen. Der WDR war schon sehr progressiv damals und die haben das dann natürlich wahnsinnig gerne gemacht. Und jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht, ob Geißendörfer irgendwie da aus München eben kommt und dieses Milieu kennt oder ob man vielleicht sogar tatsächlich den Bayern für ihre Spießigkeit eins überbraten wollte und das deswegen alles da angesiedelt hat, weil im Grunde genommen ist das ja bis auf die Klings, scheißegal, dass das in Bayern ist, weil niemand spricht dabei. Gabi und
Benno.
Man
hört das schon, öfter so.
Aber ansonsten, so die, zum Beispiel die Beimers ist ja, da merkt man ja, dass da niemand jemals überhaupt Bayern gesehen hat.
Naja, nächste Szene ist der Arzt bei Tanja.
Ja, Herr Dressler.
Herr Dressler und ist zu Recht sehr passiv-aggressiv zu der Mutter. weil sie die ganze Zeit versucht, dass er ihr im Prinzip Speed gibt oder irgendeine andere Droge.
Ja.
Hauptsache, das Kind ist wieder fit für den Pressetermin, ja. Weil die Tanja ist nämlich nach ihrem Nickerchen nicht wieder so richtig, die ist ganz rot im Gesicht und kriegt die Augen nicht auf und ist ganz angeschwollen und so.
Ja.
Und der Arzt ist dann so ein bisschen aggro und sagt, nee, das kannst du vergessen, sowas mache ich nicht. Und sagt dann der Mutter, die Tochter hat eine spontan sich an dem Tag gebildete Allergie gegen Eiweiß und
Vitamin B12.
Und, genau.
Ja.
Das tritt jederzeit, kann das im Leben auftreten und bei ihr ist es heute aufgetreten.
Ist das überhaupt eine Vitaminallergie? Gibt es das überhaupt? Sind Vitamine nicht, können Vitamine Allergene
bestimmt
haben?
Bestimmt. Du kannst doch gegen alles allergisch sein.
Aber ich kann gar nicht mir vorstellen, wo in einem Vitamin.
Na, also ich gehe jetzt aber mal, ich unterstelle der Lindenstraße ja jeden Scheiß.
Nein.
Aber ich unterstelle ihr auch, dass sie das einer mal irgendwo damals wahrscheinlich noch
absolut
in den großen Brockhaus mal reingegangen ist. Knietief.
In den großen Vitamin-Brockhaus.
Ja, genau, den hatten wir ja alle im Bücherregal. In der Vitrine im Wohnzimmer.
Aber ich finde die Haltung vom Dressler gut, vom alten Dressler. Schön.
Natürlich ist sie gut. Also, weil ihre ist ja halt aber auch die Mördermutter.
Ja.
Also das ist ja,
aber ich finde ihn auch gar nicht so passiv-aggressiv. Ich finde ihn schon sehr offen aggressiv.
Es gibt schon eine Menge, ich finde, es gibt wirklich eine Menge Charaktere, die man nicht mag.
Wobei ich Handy aber auch mag. Also sie ist für mich schon ambivalenter.
Also jetzt in den ersten paar Folgen wird sie als absoluter Horror. Sie hintergeht ihren Mann, sie schickt die andere Tochter weg. Sie ist ja im Prinzip bereit, unter eine Lebensgefahr. Sie interessiert ja gar nicht, was sie hat quasi, sondern sie interessiert nur, ob man sie aufputschen kann für 2 Stunden Interview.
Hm.
Und vor allen Dingen fragt sie dann auch ihr fast im Sterben liegendes Kind, wie sehe ich aus?
Ja, aber ich finde, dass es schon auch Stellen gibt, in denen sie dann Gewissensbisse hat und so.
Na gut.
Das deutet ja darauf hin, dass sie noch läuterbar ist.
Vielleicht, du bist aber auch im Gegensatz zu mir sehr, du bist ja der schnellste Vergeber aller Zeiten.
Nee, ich finde aber auch, es liegt vielleicht auch daran, dass ich, also Stand bis Folge 4, finde, dass Henny auch die hübscheste in der Lindenstraße ist.
Okay.
Findest du nicht? Gibt es eine andere Frau in der Lindenstraße, die hübscher ist als sie?
Habe ich tatsächlich noch nicht drauf geachtet, weil ich im Moment immer noch wahnsinnig konzentriert bin, überhaupt zu verstehen, wer die alle sind.
Okay.
Also ich habe zum Beispiel, ich hatte aufgeschrieben, wer sind die Joggerinnen? Habe es dann aber wieder gestrichen,
ja,
hier,
ja.
Weil es mir dann später im Kontext klar wurde.
Na. Vielleicht müssen wir doch öfter gucken, damit du so ein bisschen regelmäßiger oder mehr, oder? Gut, dass es kein Gesichtspodcast gibt.
Also wer sich übrigens melden möchte, dass wir einen Gesichtspodcast machen sollen, sagt einfach Bescheid. Gleich auch bitte mit Vorschlägen, was da passieren soll. So, jetzt in der nächsten Szene wird die Lindenstraße eine funny Verwechslungskomödie. Weil nämlich der Mann von Henny nach Hause kommt, überraschend, mit Blumen.
Ja.
Und dann ist ein Fotograf von der Presse, der aber eigentlich von der Sparkasse ist, im Haus. Und er denkt natürlich, aha, meine Frau hat den Termin nicht abgesagt.
Ja.
Dann wird er auch sehr aggressiv mit dem, weil wir ja wissen, dass es immer die Schuld der Fotografen ist, wenn so Termine stattfinden. Und gibt ihm die Blumen.
Ja.
Daraufhin kommt der honigverkaufende alte Mann, der offensichtlich.
Nee, das war nicht.
Ach
so. Nee, das war der Kling. Das war der alte Kling.
Ach so, also ich dachte, weil der aus der Richtung kam, wo der honigverkaufende alte Mann
war. Da hing das Plakat, und er hat es ja gerade aufgehangen.
Ach so, aber du siehst. Okay, alles klar. Also der Kling kam, um ihn darauf hinzuweisen: Nee, das ist ja der von der Sparkasse, da haben sie gar nichts mit zu tun.
Genau.
Weil der offensichtlich auch einfach über Termine informiert ist im Haus.
Nee, nein, also sag mal. Der Fotograf kam in den, das war ja eh so weird, weil der Fotograf kam in den Hausflur, unten die Tür ist ja, ich weiß gar nicht, die ist anscheinend immer auf so, der Fotograf kam in den Hausflur und hat sich dann da hingestellt und erstmal gewartet, keiner weiß auf was oder auf wen.
Na doch, aufs Team.
Nee, aber die waren ja schon oben.
Ne, das wusste er doch nicht, das hat doch der Kling zu ihm gesagt, die sind schon alle oben, ach so, und dann wollte er hoch.
Ah ja. Ja, siehst du.
Aha.
Ja, aber daher wusste der Klinger, dass das der Fotograf ist.
Nee, er hat gesagt, sie wollen doch bestimmt zum Sparkassenteam, die sind schon oben.
Ja.
Naja, aber das, na egal.
Ja, auf jeden Fall, so, und dann, ja, und ich fand es auch so wahnsinnig weird, wie Franz Schildknecht, der den dann da rauswerfen wollte, wie, was das Problem von Franz ist, ist, dass er niemals jemand irgendetwas fragt oder ausreden lässt. Ja. Das ist ein ernsthaftes, und er ist auch noch Lehrer, müssen wir uns vergegenwärtigen, aber das ist so krass, der handelt so impulsiv auf eine so weirde Art und Weise, dass er jeden sofort für etwas anklagt, was ihm gerade einfällt. Und irgendwie und judged oder eben auch später dann Handy mit Küssen überfällt, bevor sie irgendwie ihre große Beichte ablassen kann, weil er muss immer die Sachen tun, die er gerade in diesem Moment tun muss und kann dann da leider keine...
Der hat eine Agenda dann für den Moment und die muss durchgezogen werden. Genau. Ja. Und da muss der arme Fotograf durch. Und dann ist, glaube ich, die nächste Szene schon die Fotosession im dunkelsten Wohnzimmer aller Zeiten. Das Fotografen achten ja immer darauf, dass es besonders dunkel ist, wenn sie Fotos machen. Und da ist er in dem Fall auch wieder erfolgreich gewesen.
Ja.
Und sie, also Mutter Beimer, versucht so vor das Plakat sich zu stellen, dass sie selber darauf nicht zu sehen ist. Ja. Was halt nicht funktioniert.
Ganz witzig auch, war.
Ja. Und der Klausi muss auf dem Fahrrad posen und dann fand ich auch gut, das würde ja heute sehr gut funktionieren in der heutigen Zeit, dass dann der Chef von der Sparkasse sagt, ich lade Sie noch zum Essen ein, ich habe einen Tisch reserviert, das passt Ihnen doch. Weil das würde genau niemandem heutzutage passen. Und dann müssen alle rüber zum Griechen.
Ja, wobei Marion sagt, nee, ich kann leider nicht.
Ja, Marion will halt rummachen.
Genau, Marion will sich mit ihrem Freund treffen. Der Chef der Sparkasse möchte die Beimers einladen. Man muss auch sagen, dass, wie Helga dann da in diesem hautengen Kleid steht, muss man sagen, dass diese Liebestöte auch ganz gut funktionieren. Die shapen irgendwie ganz gut. Da sieht sie doch gut aus. Da muss sie sich doch gar nicht verstecken.
Aber sie hat halt leider die Haare einer 60-Jährigen.
Absolut. Überhaupt kein Zweifel. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Ja. Sie ist richtig trutschig.
Ist denn in der Folge noch die Szene, wo er dann hochgeht zu Henny und sich quasi bei ihr, oder ist das die nächste Folge schon?
Nee, das ist noch alles in der Folge.
Ah ja. Und beichtet sie ihm das dann?
Ja, sie will's.
Macht's dann nicht, ne?
Na, sie will's sagen, aber dann küsst er sie.
Ah ja.
Sie will Franz sagen, weil Franz sagt so, ja, hier, ich habe Wein mitgebracht, weil du, ich will dir nämlich sagen.
Ach genau, und da kommt die Szene, wo er sagt, das habe ich auch aufgeschrieben, weil ich das so einen schönen Satz fand, manchmal habe ich richtig gelitten unter deiner Überemanzipation. Und das ist ja ein Satz. Überemanzipation.
Ja.
Und vor allen Dingen muss man vielleicht den Lindenstraßenmacher nochmal das Wort Emanzipation irgendwie erklären,
ja,
weil die alle anlügen und sich also quasi einfach was hinterm Rücken machen, hat ja nichts mit Emanzipation zu tun.
Es macht wirklich gar keinen Sinn, vor allem, weil sie es ja auch nie auf, also die Dinge, die sie tut, nie auf Weiblichkeit bezieht oder so, oder auf Geschlechterungerechtigkeit oder sowas.
Nee, doch, also worum es halt geht, ist quasi, dass sie das Sagen hat.
Ja.
Und nicht der Mann.
Ah.
Also das stimmt schon, aber was sie da gemacht hat, ist halt nicht quasi sich über ihn stellen, einfach bestimmen, sondern wollte halt heimlich alles hinterm Rücken machen.
Ja. Und dann hat sie halt abgesagt und er bringt dann, aber er weiß ja nicht, dass sie es abgesagt hat, sondern denkt, sie hätte es schon ein paar Tage vorher abgesagt, als sie es ihm gesagt hat, weil sie nämlich ihn angelogen hat, als sie wusste, dass er zur Konferenz geht, hat sie diesen Pressetermin zugesagt und ihm gesagt, nee, ich habe den abgesagt und wollte ihn dann heimlich machen. Und jetzt hat sie ihn wirklich absagen müssen, weil eben Tanja krank ist.
Und er kam früher nach Hause. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob aus Zufall oder weil er sie quasi abchecken wollte. Mhm. Egal. Also es ist wirklich alles.
Und dann will sie und dann sagt sie irgendwann, Franz, ich muss dir was sagen. Und dann sagt er, nein, jetzt nicht, und küsst sie, dass sie dann auch nicht beichten kann.
Ja.
Weil er eben Franz ist, der einfach entscheidet, ich muss hier gerade etwas machen in dieser Situation. Ja. Und keiner kann
das
unterbrechen.
Aber das ist auch tatsächlich die einzige Entscheidung, die er in dem Haushalt treffen darf. dann sind wir beim Griechen.
Ja.
Mutter Beimer hat ja nichts gegen diese Ausländer,
ja.
Aber auch ein klassischer Satzanfang.
Das stimmt. Mutter Beimer? Nee, Else Kling.
Else Kling. Ja. Ich nenne die immer Mutter Beimer.
Aber wir haben noch was vergessen.
Oh.
Was ganz Entscheidendes. Weil nämlich in dieser Folge sind wir auch nochmal, wie schon gesagt, bei Elfi und Siggi. Ah, am Anfang sehen wir Siggi unten, das haben wir gerade eben geklärt, da bei diesem Honiggespräch.
Ich weiß gerade überhaupt nicht, warum Ich habe irgendwie, als ich glaube, ich hatte so 15 Minuten lag ich im Hasskoma oder so.
Ja.
Oder 5 Minuten, weil ich habe so 2, 3 Szenen nicht so richtig mitbekommen.
Das ist auch so krass, weil Elfi und Sigi sind wirklich jetzt, wo ich sie auch in Folge 4 immer noch gesehen habe, mir einfach gar kein Begriff mehr. Und
ja, weil wir wissen ja jetzt auch, wir haben ja in dieser Folge erfahren, dass sie sich wahrscheinlich in 2 bis 3 Folgen umbringen.
Je öfter ich sie sehe, desto mehr weiß ich auch warum. Weil diese Charaktere sind beide Horror, sind 2 Horrorfiguren und sind auch noch Horror gespielt. Also, dass die keine Zukunft in der Lindy hatten, und da gab es echt viele Leute, die nicht gut spielen konnten und so, aber die beiden sind einfach von A bis Z der absolute Albtraum. Sigi ist dann.
Haben auch die besten Dialoge.
Sigi ist dann oben in der Wohnung und dann streitet er sich mit Elfi. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Auslöser. Achso, weil er aber auch sagt: So, ja, ich habe das da unten jetzt mitbekommen mit dem Honig, der will das am Fiskus vorbei verkaufen und so. Das geht nicht.
Ah, ja, das ist schon, als sie dann nach Hause kommt und sieht, dass er Honig kauft, aber eigentlich wollte er nur mal aushorchen, genau, ob der Opa was weiß.
Genau, genau. Da kommt sie nämlich nach Hause und unterhält sich gerade mit Gabi Zenker, und sagt: Ja, ich habe eine Nachbarin kennengelernt, die super nett und so. Und dann streitet sie sich mit Sigi in der Wohnung, der sie gesagt: Ja, die verkaufen da illegal Honig, und Elfi sagt: Mensch, ey, der verkauft 3 Töpfe Honig in der Woche. Was, jetzt halt doch mal die Füße still, irgendwie leben und leben lassen. Und er so: Nein, das geht nicht, das darf nicht passieren.
Genau, er sagt, das ist Betrug am Fiskus.
Ja, der ist ein richtig guter Deutscher. Sie ist dann mega abgeturnt, zu Recht. Ja, so
ich
wie
auch
du gerade auch, natürlich. Ja. Denn genau so war das ja auch. Und sie ist dann abgeturnt und sagt so: Boah, du bist echt ein Arsch und so. Und dann sagt er: Ach komm. Und dann erzählt sie, dass sie eben Gabi Zenker kennengelernt hat, die unter denen wohnt. Und dann sagt sie: Ja, die ist super nett, ich habe ein bisschen mit der über uns gesprochen und so. Und dann zuckt er volle Kanne aus und sagt: Du hast nicht mit anderen Leuten über uns zu sprechen. Du sprichst mit niemandem über mich, uns oder keine Ahnung was. Und sie ist so: Sag mal, bist du noch irgendwie ganz frisch und so, was soll das, was rastest du so aus? Und so: Nein, es geht nicht, mit wildfremden Menschen über mich sprechen und so. Und das eskaliert so sehr, dass sie irgendwann zu ihm sagt: Ja los, hau mir doch eine runter, das kannst du doch so gut oder irgendwie sowas, sagt sie zu ihm. Und er so, und dann schneiden wir weg.
Das wäre ein Cliffhanger gewesen.
Mit der
nicht
ängstlichen
wie der tatsächliche
Sorge, ob
Cliffhanger,
ihr,
der dann später
aber
kommt.
Ja, ob ihr tatsächlich eine zimmert. Und das sorgt aber dafür, dass wir dann später Gabi sehen, Elfi sehen, wie sie bei Gabi in der Küche sitzt, in der WG-Küche sitzt. Und da.
Es gibt, diese WG lernen wir aber in der Folge erst kennen,
genau,
ne? Weil ich kannte die nicht.
Genau. Sie sitzt da in der Küche bei Gabi.
Schlimmste WG aller Zeiten. Für mich ist zugegebenermaßen jede WG die schlimmste WG aller Zeiten. Ich habe 2-mal in meinem Leben in WGs gewohnt und es ist beide Male mittelgut ausgegangen. Und ich kann die Schuld dafür, ich sag mal, zu 80% auf mich nehmen. Weil ich einfach, nein.
Du lebst auch mit mir in der WG.
Ja, aber das ist ja eine, das ist ja hier eine, das ist ja eine Sache.
Oh, eine Liebes-WG.
Ja.
Na, auf jeden Fall ist sie da in dieser WG und lernt dann Gabi so ein bisschen besser kennen und klagt ihr Leid und sagt, und Gabi sagt so: Ja, glaubst du, er schlägt dich wirklich? Und so: Keine Ahnung, ihm ist alles zuzutrauen.
Also hat er sie doch nicht geschlagen.
Nee, er hat sie nicht geschlagen, aber dann sagt Gabi irgendwie so: Komm, dann pennst du heute bei uns, kannst die Nacht hier bleiben und dann kann sich das da alles vielleicht so ein bisschen beruhigen. Und dann kommt Benno nach Hause, Gabis Mann oder Freund, nee, ich glaube, sie sind verheiratet. Wir lernen zum ersten Mal Benno kennen. Und Gabi erklärt ihm ja hier, dass unsere Nachbarin und die hat heute Streit mit ihrem Mann und deswegen pennt die heute bei uns. Und alles, was Benno sagt, ist so.
Ja, und die Kamera zoomt auf sein Gesicht und wir kriegen schon wieder so bedrohliche Musik. Und ich dachte, okay, was macht Benno? Wird er sie nachts, was ist da los? Warum wird mir hier jeder als Mörder irgendwie dargestellt oder als potenzieller, Kehlenschlitzer?
Ja, Benno ist schwer abgefuckt von Gabis sozialer Ader, wie dann auch in der nächsten Szene in der WG, die dann später gezeigt wird, klar wird, weil Benno, weil Gabi gerade das Bett macht für Elfi, weil Elfi irgendwie noch ihre Zahnbürste oben holen wollte und Benno sich dann mit Gabi unterhält und sagt: Wieso muss eigentlich immer hier, wieso musst du jeden aufnehmen? Und in der Zwischenzeit kommt Chris zur Tür rein, die besoffene Mitbewohnerin von den beiden, die einfach reintorkelt und irgendwie sagt so: Hallo, und Benno sagt: Ja, komm, geh mal wieder raus und so, und schiebt sie aus dem Zimmer raus, kommt dann auch noch so 1-2 Mal einfach so zur Tür rein, und er schiebt sie immer wieder raus, und Ja, und da ist halt dieses Streitgespräch, weil Benno sagt irgendwie so, ey, andauernd musst du hier irgendwie Mutter Teresa spielen. Und Gabi sagt dann, ja, aber Benno, drei der Leute, die hier wohnen, hast du hier eingeladen.
Du wolltest doch, dass hier Leute mit
wohnen. Genau. Und offensichtlich machen sie das, um sich die Wohnung ein bisschen zu finanzieren und irgendwie da, ja, dass das irgendwie alles nicht so teuer ist. Und da lernen wir, dass neben Chris und ihrem Freund auch noch Gung bei ihnen wohnt. Und Lindenstraßen-Fans freuen sich, weil das offensichtlich, also Folge 3, die erste Folge ist, in der Gung auch auftaucht. Und Benno.
Ich war wahnsinnig aggressiv, dass ich mir noch nicht die Personen merken konnte, die jetzt schon da sind und mir einfach nochmal 12 neue hingelegt werden in der Folge.
Das war auch noch nicht ganz beendet, dann kommen auch noch ein paar andere neue Figuren. Ja. Auf jeden Fall war es so, dass dann, also Gabi macht aggressiv das Bett und Benno und Gabi sagen so, und Benno sagt, ja, aber wenn sie länger hier bleibt, musst du zahlen. Und Gabi sagt, ja, ja, alles klar. Und dann
Gabi sagt, die bleibt nur eine Nacht.
Genau, und dann Schnitt in die Wohnung, weil Benno nämlich dann sagt, wo bleibt die eigentlich, wie lange braucht die eigentlich, um ihre Zahnbürste
genau,
zu holen?
Genau, und dann sagt sie, sollen wir mal nachgucken?
Genau, und dann Schnitt in die Wohnung, wo wir jetzt natürlich schon befürchten, dass Siggi Elfi mittlerweile tot und blutig geschlagen hat. Aber natürlich ist das Gegenteil der Fall, die beiden liegen nackt im Bett. In ihrer Satin-Bettwäsche.
Ja, immer sehr gut. Ja. Also wenn ich das schon sehe in dem Film, weiß ich, aha, Realismus, ist klar.
Und
den Scheiß macht sich keiner freiwillig. Das macht man einmal als Jugendlicher aus Versehen.
Na, das stimmt.
Weil du hast zwei Optionen da drin. Entweder glitschst du die ganze Zeit raus,
na,
oder du schwitzt nach 5 Minuten so krass. Also es ist beides nicht gut.
Ich glaube, Mitte 80er war da noch eine Sache. Da hat man noch gedacht, das wäre was.
Schwitzen?
Satin-Bettwäsche.
Satin.
Satin.
Wie wir im Osten gesagt haben.
Na, zu Recht. Und
hatten wir auch nicht.
Ne, eben.
Was ist denn das Glänzezeug da hinten?
Ihr habt wahrscheinlich einfach ein Kilo Fett auf die Biberbettwäsche geworfen und gesagt, das ist Satin.
Ich hab mir einen toten Hund runtergelegt.
Was macht denn hier die Gelatine auf dem Bett? Das ist Satin.
Kick mal, ich glaube, das ist noch nicht richtig getrocknet. Oder auch, ist jetzt Disco oder was? Den Satz zeige ich öfter, wenn ich ins Schlafzimmer komme.
Absolut und zu Recht. Auf jeden Fall dann die beiden irgendwie so, oh, hatten Versöhnungssex, oh, die große Liebe, alles ist schön und so, aber fangen dann auch nach kürzester Zeit sofort wieder an, auf Konfro zu gehen. Weil im Bett ist doch noch, gibt's doch dann noch irgendeine Konfro-Situation.
Nee, nämlich. Er sagt dann, ja, ich will so mit dir nicht weiterleben.
Ah, ja, genau.
Und dann denkt sie, oh, wieso denn nicht? Du hast grad mir gerade gesagt, dass ich dich liebe.
Stimmt.
Und dann sagt er, ja, ich will, dass wir heiraten.
Ja.
Und dann grinst er so zu ihr rüber. Und dann schneiden wir zum Glück
und
weg.
Das,
leider nicht aus dieser Serie raus, aber in die nächste Szene.
Und das Krasse ist vor allem, dass er ein Gesicht hat, dem man anmerkt, das hat in seinem Leben nicht oft gelächelt.
Nee.
Und das ist auch besser, wenn
ja,
das nicht lächelt.
Und da kommt plötzlich fröhliche Musik. Und was ich sehe, macht mir aber eine Heidenangst. Das ist...
Ja, das ist halt...
Nächste Szene, wir sind beim Griechen. Die Beimers und der Chef von der Sparkasse
essen
gerade schön den Beilagensalat zusammen. Weil mehr hat er nicht springen lassen.
Mhm.
Und schön den Billerotwein wahrscheinlich. Und dann kommt halt Else Kling und sagt den beiden eben, dass er die Marion und den Vasili hat drum machen sehen.
Mhm.
Und dass ihr Kind geht doch auf eine gute Schule, sie hat doch sicher was Besseres verdient. Sie hat ja nichts gegen Ausländer, aber.
Auf eine höhere Schule.
Auf eine höhere Schule, ja. Und dann ist es natürlich aber auch so, dass es war ja Marion und Vasili immer sehr wichtig, dass sie nicht erwischt werden.
Ja.
Und deswegen haben sie sich unter eine Laterne an eine Litfaßsäule vor dem Restaurant gestellt zum Knutschen. Weil das ist natürlich, ich sag mal, viele kennen ja die Redewendung Unauffälligkeit durch Auffälligkeit. Aber man muss da so 2, 3 Regeln beachten, die die beiden nicht beachtet haben. Und Willi Tenner stapft dann natürlich zu Recht wütend auf sie zu.
Mhm.
Und steuert damit direkt auf den härtesten Cliffhanger zu, den wir jemals hatten.
Ich glaube auch. Hans stellt seine Tochter Marion zur Rede, weil er jetzt von ihrer Beziehung zu Vasili irgendwie mitbekommen hat. Und das ist nicht okay, dass sie das nicht mit ihm abgeklärt hat. Denn er ist ja so ein liberaler Vater, der natürlich sofort eigentlich als Erster erfahren müsste, wenn die Tochter eine Beziehung hat. Und er ist stinksauer, dass er es mitbekommen hat. Und er geht zu Marion und sagt, ich möchte mit dir sprechen. Und dann sagt Vasili, erst so mit mir. Nein, nein.
Mit dir habe ich nichts zu besprechen.
Genau, mit dir nichts zu besprechen. Marion, kann ich mal mit dir alleine sprechen? Und dann sagt Marion, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, jetzt irgendwie? Und dann sagt er so, ja, jetzt. Und dann sagt Marion zu ihrem Vater, ich habe aber jetzt keine Zeit, Papa. Und ob man es glaubt oder nicht, nach diesem Satz setzt die Cliffhanger-Musik ein.
Und wir fragen uns alle, ich habe mich gefragt und viele Deutsche damals wahrscheinlich auch, eine Woche lang, wird Marion für ihren Papa Zeit haben?
Absolut. Ich habe auch gedacht, das ist wirklich...
Lost, Game of Thrones, Westworld, können sich alle gehackt legen mit ihren Cliffhangern.
Ja.
Weil wir nicht wissen, ob Marion für ihren Papa das Zeit haben wird.
War im Grunde genommen die Red Wedding der Lindenstraße, was wir da gesehen haben. Also hieß es nicht Red Wedding?
Ich möchte nochmal dazu sagen, dass Nils 7 Folgen Game of Thrones geguckt hat, ja, um danach festzustellen, der Scheiß ist mir zu langweilig. Seitdem hängt hier ein bisschen der Haussegen schief, aka seit unserem ersten Date.
Aber hieß das nicht Red Wedding? Hieß doch so, oder?
Ist eine Sache bei Game of Thrones.
Du bist ja die Game of Thrones Expertin. Falls die Leute das nicht wissen, Radio Citadel heißt der Game of Thrones Podcast mit dir und Frieda, in der ihr wirklich fachmännisch die Folgen nochmal durchexerziert und en Detail irgendwie besprecht mit dem Habitus der Menschen, die es tatsächlich auch besser wissen. Aber sehr sympathisch, im Gegensatz zu dieser Serie, bei der ich mich manchmal frage, was habe ich mir da eingebrockt, dich davon überzeugen zu wollen, dass die Lindenstraße die beste deutsche Serie ist.
Ich finde es ja auch immer noch eine unfassbare Frechheit, dass du keine Serie guckst, die ich liebe und die du hast. Ich finde, das ist hier eine ganz, da möchte ich gerne auch ein bisschen überemanzipatorisch werden.
Also, pass mal auf, ich lass mich da ja auf alles ein. Du suchst eine Serie aus und wenn wir mit der Lindenstraße durch sind, machen wir das. Aber.
Das war schon heute Nachmittag überhaupt kein witziger Gag. Das ist
ein Knaller. Aber ich glaube nicht, dass ich eine Serie so sehr hasse, die ich nicht kenne, wie es bei dir mit der Lindenstraße ist.
Nee, aber bei dir entsteht der Hass nicht aus, was ich da sehe, ist scheiße. Was denn?
Keine Ahnung, hier flackert das Licht gerade so. Aber es ist wahrscheinlich.
Das ist die Sonne. Licht. Das ist die Sonne und Bäume vor dem Fenster. Ja, ich habe ihn jetzt heute schon mal vor dem Abend rausgelassen. Bei dir ist es ja nicht der Hass, sondern bei dir ist es die Langeweile, dass du es nicht durchstehst, eine Folge zu gucken, ja, weil du es so langweilig findest. Ja. Wegen diesem Fantasy und diese Schwerter
es
und so.
Es geht ja halt auch immer so lang. Game of Thrones sind ja immer, wie lang sind die Folgen? Eine Stunde oder so?
Nee, 2 Wochen.
Ja, gefühlt. Aber wie lang gehen die? Eine Stunde?
Naja, 50 Minuten oder so.
Guck mal, Lindy, das sind 20, 25 Minuten. Ja, das ist knackig.
Von denen ich 2 nacheinander gucken muss. A.k.a. wir müssten genauso lange leiden.
Ja, aber du hast dafür mittendrin einen Cliffhanger, nach der Hälfte schon mal. Du hast zwei Erzählstränge sozusagen. Du hast das Doppelte, was ich dann auf eine Stunde gestreckt hätte.
Mhm.
Verstehst du?
Ja, absolut. Also für so einen Cliffhanger, ob Marion für ihren Papa Zeit hätte, hätte ich bei Game of Thrones einiges gegeben. Da können sich nämlich mal einige von den Schreibern da mal eine richtig fette Zwiebelstulle abschneiden.
Aber hallo. Was mir auf jeden Fall nach Folge 3 klar ist, Siggi und Elfi müssen weg. Die sind Horror. Ich hoffe, die heiraten und ziehen weg, weil es ist echt, die Storys von denen sind kacke. Die Dialoge von denen sind super hölzern und schlimm und sind auch genauso gespielt. Also dürfte ich der Lindenstraße jetzt was empfehlen, könnte ich in der Zeit zurückreisen und ihnen etwas empfehlen, würde ich sagen, lass doch da in der nächsten Folge den Bus drüber rollen, das brauchen wir doch nicht.
Also könnte ich der Lindenstraße was empfehlen und hier könnt ihr jetzt alle Dinge einsetzen, die schlimmsten, die euch einfallen. mein Lieblingszitat aus der Folge ist, das musst du dir mal plastisch vorstellen, habe ich vorhin auch schon gesagt, ja. Deswegen... Naja, kommen wir nun zu Folge 4. Wie heißt die?
Frohes Fest.
Okay. 23. Dezember 1984.
Spielt sie, genau.
Nee, ist es jetzt, Nils.
Nee, nicht, dass jemand denkt, es wäre der Ausstrahlungstermin, weil der muss ja dann 23, 24, muss dann der 26. gewesen sein, zweiter Weihnachtsfeiertag.
Okay. Frohes Fest featuring ein Penis. Gin zum Frühstück, Rapey Vasili, Bennos Pulli, Völkerverständigung, Blond Robert Smith und einer Eisbombe.
Das ist aber eine Menge Feature, ja, in der Folge für dich gewesen. Ich fand es eine gute Folge. Ich fand, die hatte einen sehr, sehr guten Amount auf
Übrigens, was wir versuchen immer mehr Englisch zu reden. In 3 bis 5 Folgen werden wir ausschließlich Englisch nur noch reden.
Reden wir so viel Englisch?
Ja, wir haben wahnsinnig viele Anglizismen.
Ich fand's
aber wir haben es in Originalsprache geguckt, deswegen verzeiht uns das.
Ich fand, es hatte eine gute Menge an so dramatischen Momenten, aber auch an so ganz bedeutungsvollen Momenten, als auch an Quatschmomenten. Das fand ich irgendwie, und das, ich glaube, es ist so ein bisschen, gerade wegen der Weihnachtsfolge, weil man auch wusste, zweiter Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt und so, da hat man gedacht, da kann man so ein bisschen mehr die Pathos-Keule schwingen, weil die Leute noch in diesem Weihnachtsmood sind.
Mhm.
Und davon wurde dann ausgiebig Gebrauch gemacht in dieser Folge.
Lass uns loslegen, weil wir sind schon lange dabei und wir haben diese ganze Folge noch vor uns. Willi erzählt Mutter Beimer.
Hans, ja.
Hans erzählt Mutter Beimer, dass Vasilis Bernardiner-Augen auch ihn schwach machen würden. Und daraufhin, und dann verfängt er sich in so einen kleinen Rant, der wahrscheinlich aus unterdrückter Liebe für junge Männer ist.
Sein Little Racist Rant.
Genau, ja. Woraufhin Mutter Beimer beschließt, ihn in Trance zu summen.
Stimmt. Stimmt, er lässt so einen Rant, wo man wirklich sagen muss, das hat nicht Hans bester Moment.
Und mitten in seinem Satz lächelt sie ihn an und fängt an mit ja.
Süß, ja, die Glocken, die klingen. Das summt sie ihm, das ist tatsächlich etwas weird, weil er sich so super versteigt.
Sie reagiert auch überhaupt nicht und dann steht sie auch auf.
Genau, sie blickt auch total ins Leere und als wenn sie gerade unter Weihnachtsdrogen gesetzt wäre.
Absolut.
Das hat mir aber gut gefallen, weil sie, ich fand es nämlich deswegen so lustig, weil sie Hans mega auflaufen lässt, weil sie einfach denkt, sie hört sich das alles an und dann anstatt da irgendwie drauf zu reagieren, was zu sagen, fängt sie einfach an, Weihnachtslied zu summen.
Sie weiß
zu sagen,
einfach, wie man sich als Frau verhält. Man lächelt und nickt, wenn der Mann sich aufregt. Nee,
so war das gar nicht.
Nein, ich weiß.
Sie wollte ihn richtig, sie hat ihn richtig an die Wand fahren lassen. Das fand ich schon gut von ihr. Ist sowieso, ich muss sagen, das ist eine Folge, in der Helga glänzt, kann man auf jeden Fall schon mal
sagen. Ist es Mutter Beimer?
Ja. Das ist auf jeden Fall ihre
und
große
nicht
Folge.
Nicht wegen Sateng. Nee. Das kann man ja schon mal vorausschicken. Ja,
das stimmt.
Die nächste Szene ist eine unklare Duschzeitenverteilung in der WG, nach der wir direkt einen Penis sehen und wie jemand zum Frühstück schön einer Flasche Gin. Und zwar Blond Robert Smith.
Genau, Chris, von dir genannt Blond Robert Smith, die wir in der letzten Folge gesehen haben, wie sie da immer wieder in die Tür besoffen reingefallen ist, wo Benno und Gabi sich gerade unterhalten haben. Die ist mit ihrem Freund, der gerade duschen wollte und deswegen nackt im Zimmer steht, im Zimmer und sie streiten, weil er irgendwie zu Weihnachten zu seiner Familie fährt und sie alleine zurücklässt und sie irgendwie da morgens schon den Dry Gin am Hals hat und er sagt, ja, sauf doch nicht schon morgens und sie so, ja, hau doch nicht ab, warum fesseln sie den Eltern, die Spießer und so, ein kleiner Streit zwischen den beiden.
Wer fährt dann noch mit 28 zu seinen Eltern nach Hause?
Ja,
genau. Ist es seine Freundin?
Ja, ich glaube, dass sie, so habe ich das verstanden.
Aber warum nimmt er sie nicht mit?
Weil er da wahrscheinlich
zu Recht auch mit
ein bisschen unangenehm mit ihr da aufzuschlagen. Er ist wohl Musiker vom Beruf.
Ja.
Und sie irgendwie auch. Deswegen muss sie immer so lange wegbleiben. Hat er irgendwie, keine Ahnung. Aber das ist offensichtlich so, dass der Haussegen bei denen hängt da ein bisschen schief bei denen.
Und dann lerne ich schon wieder 2 neue Leute kennen in dem Bistro. Wo du sehr emotional geworden bist.
Nee, du lernst einen neuen Leut kennen.
Ja? Ja, den anderen kannte ich schon.
Ja.
Ach stimmt, das ist ja der Sex jeder Frau anbietet.
Genau.
Die
Nosek ist im Bütchen und lernt und unterhält sich mit dem alten Griese.
Der ja der Opa von Jogging-Tanja
von
zu sein
ist, genau,
scheint.
Der Opa Schnellknecht ist. Aber er heißt da, glaube ich, noch Griese, genau. Und
sie heißt wahrscheinlich Schildknecht wegen ihrem Mann.
Genau, wegen Franz.
Das ist ihr Mädchenname,
das heißt,
Griese.
Genau, Henny ist eigentlich eine Griese, so. Und der alte Griese steht in dem Kiosk, den es damals in der Lindenstraße gab, in dem noch wahnsinnig tolle Sachen passieren werden. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, diesen Kiosk wieder zu sehen. Und er, am Anfang war das sein Kiosk und er macht gerade Frühstück für Nosek, der da steht, der Tennistrainer, den wir auch in der ersten Folge creepy gesehen haben, der ja auch so eine geile Figur ist. und unterhält sich mit ihm so ein bisschen über seine Enkelin, weil nämlich der alte Griese nicht mehr so wahnsinnig viel Kontakt zur Familie hat, weil die irgendwie sich alle so ein bisschen aus dem Weg gehen, wie das ja manchmal bei Familien so ist, die alle in der gleichen Straße im gleichen Haus wohnen. Und erzählt dann dem Nosek davon, der Nosek erzählt ihm da schon so mit so einer leichten Creep,
der wird echt creepy
dargestellt. So
Creep
Unterton irgendwie so, ja, ihre Enkelin wird jetzt wahrscheinlich in meine Tennisgruppe kommen. Sie ist sehr talentiert.
Und dann kommt wieder so Musik auch. Ja. Ich habe das hier auch so stehen, die Musik schon wieder. Ja. Und weil dann der Opa ihn auch nur so, und dann gucken, haben die so einen kleinen Staring Contest. Ja. Ich denke so, ist ja so, okay, wirst du sie auch vergewaltigen oder was? Also ich verstehe überhaupt nicht, die machen mich echt fertig mit der Musik.
Das ist ein bisschen komisch, aber er sagt auf jeden Fall, ist der Kaffee gut? Nein, der ist zu heiß.
Okay. Das
finde ich auch interessant.
Genau, und ganz am Anfang hatte Mutter Beimer zu Willi Tenner gesagt, dass er froh sein soll, dass die Kinder sich jetzt tagsüber treffen. Wir sehen aber in der nächsten Szene, dass sie im Auto liegen und fummeln.
Ja.
Und Vasili, die alte du liebst mich nicht, wenn du nicht mit mir schläfst, Nummer abzieht.
Ein Klassiker.
Die ja wirklich, also ich sag mal, mit zum einfach Grundrepertoire eines jeden jugendlichen Teenagers gehört, der eine jüngere Freundin hat. Diese Beleidigung, du liebst mich also nicht, dieses geile
Unterdrucksetzen. Nicht nur, wer eine jüngere Freundin hat. Jeder notgeile Teenager, also jeder Teenager hat das im Repertoire.
Ja. Und meistens funktioniert es halt auch traurigerweise, weil man will ja nicht seinen ersten Freund irgendwie vergrätzen.
Ich hatte nie ein Mädchen, letztes Mal ich war.
Man will ja auch nie irgendwie uncool sein dann oder so.
Aber ich war immer froh, weil ich fand immer die Vorstellung schlimm, einem Mädchen, dass das dem wehtut.
Hm.
Auf jeden Fall finde ich...
Spoiler-Alarm!
Aber ich finde es interessant. Man sieht dann irgendwann, ich glaube, Vater Schildknecht an dem Auto vorbeilaufen, in dem Vasili und Marion liegen. Und dann sieht man, dass das Auto, in dem sie rummachen, auch vor dem Haus steht. Ja, ja. Also auf dem Parkplatz an der super befahrenen Straße am helllichten Tag.
Ja, ja. Also das ist quasi der nächstbeste Spot neben der beleuchteten Litfaßsäule, genau, zu der sie aber abends wieder gehen würden, wenn man sie im Auto nicht mehr so gut sehen könnte. Das ist jetzt einfach, da geht es um so eine gewisse Uhrzeit. Wo sind wir gerade am besten zu sehen? Und wie wir aber später auch rausfinden, da springe ich jetzt schon mal kurz vor, weil es einfach jetzt gut zusammenpasst,
ja,
dass sie, dass Vasili sich aber auch was überlegt hat, wo quasi sie am unauffälligsten sein könnten, wenn sie nicht zusammen sind und ihr deswegen Knutschfleck macht.
Ja.
Ja. Also das ist quasi, wir haben die drei Situationen nachts an der Laterne, tagsüber im Auto und wenn ich nicht dabei bin, siehe Knutschfleck.
Ja.
Also das ist so, und dann dieses leicht panische, ich hoffe, du hast es deinen Eltern noch nicht erzählt, ich hoffe, es weiß noch keiner. Nee, ihr macht das ja so gut. Also das sind wirklich zwei wahnsinnig dumme Teenager.
Das stimmt.
Muss man sagen.
Das stimmt.
Und weil Familie Beimer von wahnsinnig dummen Kindern nicht genug kriegt oder späteren Teenagern, bringt Willi einfach zwei Kinder mit nach Hause zu Weihnachten.
Ja, er muss ja plötzlich weg, weil sein Chef anruft. Er arbeitet ja im Jugendamt und sein Chef ruft ihn an einen Tag vor Weihnachten und er muss irgendwie, oh Mann, ich habe doch extra Urlaub genommen und so. Also was sowieso krasse Arbeitszeiten. Und er fährt dann dahin und dann kommt er irgendwann wieder und hat zwei 4-, 5-, 6-jährige Jungs irgendwie im Schlepptau und sagt, ja, die sind jetzt bei uns, weil sonst müssten die heute noch ins Heim und Weihnachten soll doch ein Kind nicht ins Heim kommen. Und Mutter Beimer ist natürlich nicht umsonst die Mutter der Nation und sagt dann, ja, na klar, kommt her, nehmen wir. Und ja, da unterhalten sich die beiden ja noch öfters drüber. Offensichtlich sind die Eltern dieser Kinder gerade tödlich verunglückt.
Mhm.
Und
was natürlich wahnsinnig traurig ist.
Das stimmt, aber da sagt dann Hans irgendwie, sagt irgendwann mal so einen Satz wie, erklär mal einem 3- bis 4-Jährigen, dass seine Eltern tot sind. Das ist so ein super seltsamer Satz, ja, finde ich.
Aber ich finde auch gut, dass Mutter Beimer die beiden sofort ins Guilt-Tripping einführt, indem sie sie begrüßt mit, naja, so ist das eben, wenn der Mann mit einem nichts mehr abspricht und man sich auf jede Situation einstellen muss, ob man will oder nicht. So werden die beiden begrüßt, finde ich ganz gut.
Das stimmt.
Dann bringt Franz einen sehr, sehr traurigen Weihnachtsbaum mit nach Hause.
Ja,
wo man
so,
auch verstehen kann, dass die Frau da seit Jahren nicht besonders happy drüber ist übrigens.
Ja.
Weil der ist auch nicht charmant, der Weihnachtsbaum.
Ja.
Der ist einfach nicht gut. Und als sie sich darüber beschwert, sagt er, Du schwärmst doch sonst so fürs Magere.
Tatsächlich ein sehr guter, von langer Hand geplanter Diss von ihm. Ja.
Und er bringt diesen Baum seit 10 Jahren mit nach Hause und hoffen, dass er das endlich mal anbringt.
Das ist wirklich so Drops, Mike. Das ist wahnsinnig guter Diss von ihm. Sehr geschickt eingefädelt.
Ja.
Ja, ja, das, wobei ich finde, die Story von den Schildknechts ist so ein bisschen, in der Folge ist ein bisschen bäh, weil es geht darum, dass er kauft dann diesen Lullibaum und dann sagt Henny, ja, das kann ich auf gar keinen Fall einsehen, ich zeig mal, wie man es richtig macht und kauft dann so einen super schönen Baum.
Genau, das können wir auch mal zu Ende erzählen, da müssen wir nicht hinbringen. Und
dann stellen sie beide ihre Bäume ins Wohnzimmer.
Super passiv-aggressiv und die Kinder so.
Genau, und beide schmücken auch ihre Bäume und Hennys Baum ist auch hammergut geschmückt und Franz' Baum ist eher so ein bisschen Lametta und so selbstgebastelter Schmuck.
Übrigens, diese
Wohnung
macht mich fertig. Nur beim Gucken kriege ich da eine wahnsinnige Klaustrophobie, weil als die beiden Bäume im Wohnzimmer stehen, hat niemand da mehr Platz.
Ja, das stimmt. Und dann gehen irgendwie alle nochmal raus, die Kinder gehen nochmal Schlittschuh laufen und ich weiß gar nicht, wo Henny hingeht, aber auch Franz geht dann raus, wirft er seinen Baum weg. Weil er einsieht so, naja, das ist ja albern, da jetzt irgendwie so einen Kampf der Bäume zu machen. Und geht zur Mülltonne, um seinen Baum wegzuwerfen.
Auch offensichtlich sein erstes Mal an der Mülltonne, weil man in kleine Mülltonnen keine ganzen Bäume reinwirft.
Und währenddessen sind die Klings im Haus, in der Wohnung der Schildknechts, um den Baum von Henny zu holen.
Ja.
Weil sie den irgendjemand anders vorbeibringen wollen. Oder weil ihnen gesagt wurde, sie können den gerne abholen. Und währenddessen ist auch Else Kling, weil die Schildknechte nämlich gerade alle nicht da sind, guckt sich Else Kling nochmal ein bisschen so um in der Küche, guckt ein bisschen in die Spülmaschine, klaut eine Walnuss.
Ja, sie klaut eine Walnuss. Ja. Ich nehme an, dass sie vergiftet zurücklegt.
Wahrscheinlich, das glaube ich auch. Und und dann später sind dann die Schildknechte wieder zu Hause und dann unterhalten sie sich über den Baum und das ist so krass, weil dann er ist am Baden und sie macht sich gerade fertig vom Spiegel, sind beide im Bad und offensichtlich sind sie nach Hause gekommen, haben aber nie in ihr Wohnzimmer geguckt, sind offensichtlich einfach sofort ins Bad oder so.
Auch super unrealistisch, dass keiner die geklaute Walnuss sind. Das ist
absolut.
Ja.
Und stellen dann im Bad fest, weil er sagt irgendwie so, ja komm, wir nehmen deinen Baum und dann fängt sie an zu lachen, also wieso lachst du denn? Und sie so, ja, weil ich glaube nicht, dass wir meinen Baum nehmen, den habe ich nämlich, den von unter uns gespendet, die Chris, die ist nämlich ganz alleine an Weihnachten zu Hause, die unten aus der WG und die sollte den haben. Und während sie das sagt, sieht man wird so übergeblendet auf Chris, die so in der Ecke sitzt, weil sie natürlich den ganzen Tag irgendwie schon Dry Gin in sich reingeschüttet hat. Blond Robert Smith in der Ecke sitzt, kauert geradezu und auf diesen Weihnachtsbaum guckt, als würde er ihr was tun. Und dann wird aber wieder zurückgeblendet.
Aber
weil man hört die ganze Zeit
wahrscheinlich war sie auf Toilette und die Klings haben den reingestellt und seitdem sitzt sie panisch und als sie wiederkam, war plötzlich dieser Baum im Wohnzimmer.
So
und
Fall.
Seitdem denkt sie, dass irgendwer in der Wohnung ist fragt sich, ob sie nicht gemerkt hat, dass der oder ob sie jetzt eine Halluzination hat oder so.
So guckt sie auf jeden Fall und dann wird aber, man hört im Off die ganze Zeit Henny weitererzählen und dann wird auch wieder zurückgeblendet ins Wohnzimmer der Schildknecht, so jetzt kein Baum mehr steht. Und dann kommt, muss man sagen, eine Szene im deutschen Film, Fernsehen, was auch immer, in den deutschen Medien, audiovisuellen Medien, kommt eine der schlimmsten Falschlachszenen des Universums, weil dann Franz und Henny darüber lachen, dass sie beide ihre Bäume weggegeben haben und jetzt de facto gar keinen Weihnachtsbaum mehr haben und beide Schauspieler, und ich mochte die immer in ihren Rollen und so, aber sie haben offensichtlich beide in der Schauspielschule gefehlt, als gerade Lachen gelehrt wurde, weil das der absolute Horror ist, wie die beiden lachen. Das ist das schlimmste Lachen, das schlimmste Fake-Lachen, das ich wirklich, glaube ich, jemals
zu stehen,
gehört habe.
Schön, dass wir dabei waren, als die beiden verrückt wurden.
Ja, er lacht wirklich. So lacht er. Das ist so gruselig.
Sehr gruselig.
Dann ist aber deren Weihnachtsstory vorbei.
Genau. Und auch erschöpfend erzählt.
Absolut.
Also es kam mir länger vor als mein letztes Weihnachten. Marion sitzt in der Küche und sagt ihren Eltern, dass sie in einer Stunde mit Vaseline nach Griechenland fährt.
Ja.
Ciao.
Ja.
Und macht auch die Tür zu.
Fand ich auch eine gute Ansage.
Eine sehr gute Weihnachtsbombe, die sie da gedroppt hat.
Ja.
Daraufhin machen ihre Eltern das einzig Logische.
Klar.
Gehen runter zum Griechen,
beobachten
die Familie dabei, wie sie Koffer zum Auto tragen, mit zwei Weingläsern vor sich.
Ja.
Und Marion, Frau Beimer, Mama Beimer, ja, sagt zu Willi, der, also im zu Prinzip, Hans. Im Prinzip ist es so, dass Hans, wegen mir, Marions Papa, für den sie offensichtlich Zeit hatte, das nicht will. Tendenziell wird uns auch so ein bisschen suggeriert aus ausländischen Gründen, aber auch, weil sie ihm zu jung ist und ne. Ja. Und dass aber die Mama quasi das alles nicht so schlimm findet.
Ja.
Und dann sagt sie den Satz, jahrelang hast du mir und anderen erzählt, dass man in der Erziehung das Fundament für Haltung immer prophylaktisch legen muss. So, und ich musste Nils bitten, zurückzuspulen, weil das musste ich nochmal hören. Ist auch, by the way, mein Lieblingszitat aus der Folge.
Ist auch der Anfang eines Monologs, der, stimmt, finde ich, wahnsinnig gut ist, weil sie so richtig Hans seine eigene Suppe zu löffeln gibt. Wie sagt, irgendwie, man sagt das so, yeah, gibt da so einen Spruch irgendwie. Sie lässt ihn richtig mal sein eigenes Gelaber der letzten 20 Jahre Erziehung irgendwie spüren. Alles, was er mir erzählt hat, sagt sie, erinnert, an all das erinnert sie ihn jetzt, weil er immer gesagt hat, lange Leine, man muss auch loslassen, sie müssen ihre eigenen Erfahrungen machen, sie müssen ihr Leben irgendwie selber erfahren können, das ist alles wichtig in der Erziehung. Und er jetzt plötzlich aber so engstirnig ist, weil Marion irgendwie einen Typen hat, weil er Angst hat, weil er halt weiß, wie Jungs sind.
Aber auch ein bisschen dieses griechische,
naja, und er auch da irgendwie gerade plötzlich so einen Racist-Anfall kriegt und so.
Oder zumindest einen Class-Anfall.
Ja, und da lässt ihn Helga richtig schön baden und frittiert ihn richtig schön
und
in seinen
eigenen.
Und das
ist ja eigentlich eine schöne Szene, wenn das nicht später sie selbst in den Arsch beißen würde. Das fand ich dann ein bisschen schade.
Das hat Helga selbst in den Arsch gebissen?
Ja, na, als sie den Zettel gefunden hat.
Ach so, ja. Aber das ist ja erstmal.
Da kommen wir noch.
Ja, da kommen. Also fand ich auch gar nicht. Fandst du, das hat sich so darauf bezogen?
Ja, voll. Also für mich schon. Ja. Weil ich war überrascht, wie offen sie hier war. Weil ja klar ist, sie hat eine Beziehung mit dem und jetzt will sie so spontan. Weil erstens will sie sozusagen mit dem Jungen in Urlaub. Zweitens haben die auch gar nicht mit den Eltern gesprochen, ob das okay ist. Mhm. Also, weil die füttern ja jetzt dieses andere Kind da irgendwie wochenlang durch. Und offensichtlich fahren sie übrigens auch im Auto. Da will man ja immer auch auf so 20-Stunden-Fahrten noch jemanden mit dabei haben. Noch einen zweiten Teenager, der ein bisschen eklig riecht. Und dass sie auch sofort damit okay war, dass sie Weihnachten nicht da ist.
Es ist auf jeden Fall eine Szene, in der Helga Beimer so krass ungewohnt progressive ist.
Ja.
Progressiv ist. Entschuldigung, ich wollte nicht so viele Anglizismen.
Zumal so das wirklich das gleiche Wort ist.
Ungewohnt progressiv ist, das fand ich schon echt überraschend. Das,
ja,
fand ich echt
auch
cool.
Ich auch.
Da habe ich so ein bisschen für Helga gejubelt.
Ja, ich auch, aber es kam halt für mich auch nicht besonders glaubwürdig.
Doch, fand ich schon. Vor allem, weil dann in der Szene danach, also sie sind, dann waren beim Griechen, dann sind sie irgendwie wieder zu Hause und dann guckt Hans noch aus dem Fenster, wie sie unten abfahren, Marion und Vasili mit dem Auto. Und dann sagt er, und wer garantiert mir, dass da nichts passiert? Und dann sagt Helga zu ihm.
Habe ich auch aufgeschrieben.
Dann sag mal.
Nee, obwohl nicht so ganz. Garantie hat man für Mixer und Eierbecher, aber nicht für die wichtigen Sachen im Leben.
Ich habe mir geschrieben, Garantie im Leben gibt's nur auf einen Eierkocher.
Ich habe Mixer und Eierkocher.
Eierbecher, hast du gerade gesagt. Aber Eierkocher.
Ich habe
hab
mich verlesen.
Ah, okay.
Ich habe hier Eierkocher stehen.
Ah, okay. Ich dachte schon. Ja, das fand ich irgendwie auch sehr progressiv. Das fand ich irgendwie, also das ist so lustig. Das sind so,
also sie hat ihn auch einfach versucht zu beruhigen.
Na,
so, ne?
So umgekehrte Rollen in der Folge.
Aber vorher übrigens, kurz vorher verteilt der creepy Tennislehrer noch ein bisschen Angst. Und zwar, als er der Mutter von Tanja im Fahrstuhl erzählt, ihr Kind ist jetzt in meinem Kurs. Und dann hält er die Tür noch so lange auf, bis es wirklich unangenehm ist, dass sie mit dem Fahrstuhl nicht wegfahren kann. Sehr, sehr gut.
Ja, und dann ist auch Heiligabend bei Beimers. Und sie haben irgendwie alle möglichen Leute eingeladen, mit ihnen Heiligabend zu feiern. Interessanterweise sitzt Klaus nicht mit am Tisch. Ich weiß, sie ist ja schon im Bett oder so.
Der dürfte
Jüngste
auch nicht mit zum Griechen. Also der scheint, der hat irgendwie auch, irgendwie der hat, glaube ich, Hausarrest, weil er seine Mutter dick gemalt hat. Und zwar seit 4 Wochen.
Sind ja Benny und Klaus waren nicht mit beim Griechen. Marion war eh weg, aber irgendwie super seltsam. Und
aber es war doch schon Abend.
Und dann an Heiligabend sitzt zwar Benny mit am Tisch, aber Klaus nicht mehr. Ich gehe dann davon aus,
aber es war doch auch schon später. Alle hatten schon Alkohol, das Nachtisch war schon vorbei.
Ja,
das Kind wird doch dann ins Bett geschickt.
Ich war Heiligabend nicht, ich bin dann nicht ins Bett geschickt
worden.
Ja,
aber ihr in eurer Hippie-Familie.
Na, auf jeden Fall hat dann sitzen sie am Tisch und zwar Helga und Klaus, Helga und Hans, Benny sitzt am Tisch, dann sitzt Gung mit am Tisch, der vietnamesische Mitwohner von Gabi und Benno, den haben sie auch eingeladen, und dann sitzen Mutter und Tochter Nolte mit am Tisch, die junge Nolte, die dann später eine Grise wird, und die sitzen.
Heiratet die den Opa oder was?
Ich will dich jetzt nicht spoilen.
Vielen Dank. Dann muss ich wohl weiter sehr gespannt sein.
Und die sitzen auf jeden Fall alle am Tisch. Und das finde ich auch eine interessante Szene. Man hat so eine große Einstellung von dieser Tafel, von einer Seite aus gefilmt sozusagen. Und dann erzählen auch alle so ein bisschen und die alte Nolte erzählt auch so, macht so ein bisschen Gags. Ja, das haben wir früher so und so gemacht und so. Also hohoho, süß und so. Und dann fährt die Kamera wahnsinnig langsam an sie ran und sie wird immer größer, wird immer closer genommen, weil sie sich dann plötzlich erinnert an die Zeit im Krieg oder nach dem Krieg, wie es da war und dass man halt nichts hatte und dass Weihnachten Horror war und alles ätzend war und dass Krieg scheiße ist und so. Und das ist ein sehr klares Anti-Krieg-Statement, das die Lindenstraße da trifft. Und das in so einer sehr eindringlichen Form. Das fand ich nicht so schlecht. Das war schon ein ganz guter Moment irgendwie. Weil wirklich auch kein Schnitt und nix, sondern nur die Kamera, die immer langsamer auf die alte Nolte verdichtet. Während sie so reminisst. Jetzt mache ich nur noch Anglizismen, das ist mir auch scheißegal. shit equal. das war echt ganz schön. Dann kippt es allerdings sehr schnell, weil dann alle so, so ganz betroffen und so, ja, okay, alles klar, finden wir auch schlimm. Und dann aber fangen sich alle wieder und erinnern sich, es ist ja Heiligabend, wir haben es ja schön hier und so. Ach, und dann sagt Helga den wahnsinnig gefährlichen Satz.
Droppt quasi die Eisbombe.
Sagt, es ist Zeit für den Nachtisch, ich hole die Eisbombe. Und dann ist quasi die erste Line, die Gung jemals in der Lindenstraße spricht, indem er dann irgendwie sagt, Bombe?
Nee. Der sagt schon in der WG vorher was, der will doch irgendwie einen Schraubenzieher oder ein Multifunktionstool oder so.
Ah ja, okay. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Das sagt er zu Benno und Fürmann damit, weil er will irgendwie eine Zange oder irgendwas haben.
Ah ja, okay. Naja, auf jeden Fall dann sagt er Bombe. Wieso sagen sie Bombe? Und geht Helga total an, weil er nämlich bei dem Wort Bombe sofort an die Bombe denken muss, die sein Haus in Vietnam zerstört hat und gleichzeitig an die Bombe denken muss, die auf das Schiff gefallen ist, mit dem er geflohen ist aus Vietnam. Und da wird sein Kriegstrauma sofort nur durch das Wort Bombe geweckt und Helga ist das wahnsinnig unangenehm.
Ja.
So unangenehm, dass sie nichts sagt.
Ja. Und weil wir dann so dachten, wir sind jetzt noch nicht down genug, gehen wir zurück zu Blond Robert Smith.
Ja, stimmt, das
und
kommt
gucken,
dann.
Und gucken ihr beim Verrücktwerden.
Das ist das Allerbeste. Also dann ist diese Szene, ist dann, glaube ich, vorbei, ne? Irgendwie so, alle sind so betroffen und so, oh, tut uns leid und so. Und die Szene war okay. Also ich fand das mit Gungen war dann wieder ein bisschen too much. Irgendwie wusste nicht, wieso man das jetzt so doppeln muss. Aber da ging es wahrscheinlich um früher und heute und so, weil Vietnam noch nicht so lange her ist. Whatever, irgendwie so. Oder dass verschiedene Leute verschiedene Traumen mit sich rumtragen und es immer Kriege, jemand Krieg immer scheiße ist. Das ist ja okay.
Traumata.
Traumata, stimmt.
Nee, Traumen.
Und dann gehen wir aber in die WG, wo ja Chris alleine ist, immer noch vor dem Baum sitzt.
Immer noch große Angst vor ihm hat.
Ja.
Und jetzt versucht ihn aber wegzusingen.
Indem sie den Text spricht von, es ist ein Ros entsprungen. Dem
Poetry
schönen,
Slam.
Dem schönen Weihnachtslied. Sie spricht ihn aber nur, während sie ängstlich den Baum anguckt, die Kamera auf sie ranzoomt. Und ich glaube, weil eigentlich, das habe ich mich nämlich gefragt, die Lindenstraße ist ja auf Video gedreht, das ist ja fast alles Video, das sieht man ja sogar. Matzen waren das ja alles, die da angefertigt wurden. Ich glaube aber, dass die Szene auf Film gedreht wurde, weil da so langsam an sie rangefahren wird und rangezoomt wird an Chris, wie sie Es ist ein Ros entsprungen rezitiert. Und ich meine nämlich, weil nämlich um drum alles still ist, man hört die ganze Zeit so ein super nerviges Surren. Und ich glaube, das ist
ja, das, super laut.
Ich glaube, das ist, weil sie vergessen haben, da, weil man für Filmkameras früher gab es so eine Art Schalldämpfer, den man um die Kamera drum, weil das halt so laut ist, dieser mechanische Prozess des
Films. Da habe ich original auch dran hatte, jetzt mach doch mal die Klimaanlage aus. Es ist sehr laut.
Naja, das
vor
ist,
allen Dingen
und das,
merkt man das so krass beim Schnitt auf die nächste Szene.
Genau. Und das dürfte tatsächlich, ich will es nicht 100%, aber so wie ich das auch gelernt habe und so wie ich das da einschätze, haben sie vergessen, dieses Dämpferteil, diesen Dämpferkasten um die Kamera zu setzen. Und man hört deswegen einfach super laut, wie der Film transportiert wird.
Ja. Und jetzt sind wir auch schon am Ende der Folge Schade angekommen.
Ja.
Mutter Beimer geht ins Kinderzimmer, ins Zimmer von Marion, wo die kleinen Jungs schlafen. Und entdeckt auf Marions Schreibtisch einen Zettel, auf dem sowas steht wie: Liebe Mama, ich habe deine Antibabypille mitgenommen. Ich hoffe, ich vertrage sie. Was ja unsere allergrößte Angst ist.
Absolut.
Dass sie dann nicht irgendwie Magenauer kriegt oder so, ja, von den bösen Pillen.
Ja.
Und wir wissen ja auch, dass man da auch überhaupt keine Anleitung für braucht.
Nö.
Die kann man einfach droppen.
Na, das sind halt die jungen, unbedarften Mädchen, die glauben halt, dass es einfach so geht.
Und dabei ist es doch Mutter bei meinem Arsch, dass sie so offen war. Also jetzt nicht, dass ich das denke, dass es so ist,
ja,
sondern dass sie das doch bestimmt denkt. Das will uns doch die Szene bestimmt sagen. Da warst du jetzt sehr offen,
ja,
und jetzt kriegst du halt einen Enkel.
Ich habe das tatsächlich gar nicht so sehr damit in Verbindung gebracht, mit Beimers Progressive Situation vorher irgendwie. Also, aber du hast natürlich recht, wahrscheinlich bezieht sich direkt darauf.
Aber was halt nur auf die Eierkocher-Garantie. Ich weiß nicht.
War das auch der Cliffhanger, ja?
Das,
ne,
war der Cliffhanger.
Ja, okay. Ja.
Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was Nils meinte mit, dass irgendwas auf Video oder was anderes auf Film gedreht wurde, und will es jetzt aber auch nicht wissen. Das ist jetzt für mich der Cliffhanger für die nächste Folge.
Ich muss nochmal sagen, wie wahnsinnig gut mir die Lindenstraße gefällt. Ich sehe das und denke, boah, das war echt geiles Fernsehen. Das war echt progressiv. Das war echt, also was die da gemacht haben mit einer Selbstverständlichkeit. Was es so zu der Zeit einfach nicht im Fernsehen gab.
Ich war zugegebenermaßen überrascht, dass ich habe in einer Serie wie der Lindenstraße, die ich irgendwie im Kopf habe, irgendwelche, ja, Vorurteile, hätte ich nicht gedacht, Nippel und Penen zu sehen.
Ja, Penä. Ja, das, also ich, das und aber auch so vieles andere, also ich bin echt wieder sehr, ich sehe das jetzt wieder und natürlich mit anderen Augen und so, und ich bin echt, also ich bin wirklich begeistert. Ich finde es echt eine starke Serie. Ich bin wirklich überrascht, wie stark die war.
Mhm.
Und wie gesagt, ich möchte aber den Machern im Nachhinein nochmal ins Herz legen, doch vielleicht Siggi und Elfi rauszuschreiben.
Ja, ich bin nach wie vor froh, dass eine Folge nur 20 Minuten lang ist. Und hoffe, dass die Zeit, bis ich die nächsten beiden Folgen gucken muss, sich sehr lang anfühlt.
Und ich bin nach wie vor froh, dass du diesen Quatsch mit mir zusammen machst.
Einer muss, ja.
Aber mit dir ist am besten.
Wir versuchen jetzt, die Scherben unserer Beziehung wieder zu kitten und hoffen, dass ihr auf keinen Fall Lindenstraße guckt.
Da auf jeden Fall. Und vielleicht summen wir beide jetzt zum Ausklang nochmal Süßer die Glocken, die klingen, und dann kann man ja da so in die Endmusik übergehen. Und
nö. Ihr könnt ja zurückspulen. Das euch
vielleicht
summe
ich das einfach, um dich davon. Ich mache das jetzt wie Helga. Ich summe das jetzt, um dich zu überzeugen, dass wir hier was Gutes gesehen haben.
Also, meine lieben rantest. Zuschauer, ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt: Ich hasse die Lindenstraße, und ich meine es auch so. Ich habe nämlich ein paar Nachrichten bekommen, wo so: Hey, voll cool, wie du so tust, dass du das so schrecklich findest. Hier ist niemand am nur so tun, und leider fällt auch niemand in Trance bei diesem Lied. Also bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Gerne ein Like da lassen.
Ja, lasst
iTunes
irgendwo ein Like da beim Bäcker oder einfach irgendwie.
Sagt doch, ruft doch mal wieder eure Mutter an und sagt: Hat mir gut gefallen.
Ja, du hast mir richtig gut gefallen.
Danke Mama für die Antibabypille damals.
Ja, ja. Ja. Sonst hättest du jetzt schon Enkel. So
und
eben nicht.
Und wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, an vimov@poolartists.de.
Ihr macht es nie. Ich bin da super traurig deswegen.
Oder wenn ihr uns auf Twitter irgendwas schreiben wollt, unter @vimov war weg. Denn Vimov war tatsächlich weg. Sind wir dort für euch erreichbar.
Ja, und was total lieb wäre, wir fragen das immer wieder, weil das uns wirklich hilft, ist, wenn ihr uns auf iTunes liked oder einen Kommentar lasst. Weil iTunes nämlich dann denkt: das wird geliked, das müssen wir mal höher irgendwie auf unsere Startseite schieben, und dann haben wir mehr Hörer und dann können wir da mehr Leute erreichen und dann können wir das hier auch alles länger machen und dann sind wir happier und dann muss ich vielleicht irgendwann nicht mehr Lindenstraße gucken,
nein,
sondern
Maria
kann
muss dann
mit ordentlichen Sachen Geld verdienen.
Maria muss dann noch viel länger Lindenstraße gucken. Helft mir dabei.
So, jetzt verabschieden wir uns seit 2,5 Stunden. Habt einen schönen Tag, Abend, Nacht. Tschüss.
Tschüss. Hast du schon ausgemacht?
Nö.
Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?